Jesus, wir sind dankbar, dass wir zum Gottesdienst zusammenkommen dürfen, dass wir hier ein Dach über dem Kopf haben bei diesem regnerischen Wetter. Und wir wollen auch einfach nochmal anerkennen, dass es nicht natürlich ist, ein Dach über dem Kopf zu haben. Dass es nicht normal ist, ein Soundsystem zu haben und gemütliche Stühle. Und so danken wir dir heute dafür, dass du für uns sorgst und dass wir in einer Stadt und Kultur geboren sind, wo das einfach möglich ist. Und Jesus, doch fühlen wir ein Verlangen, dich mehr kennenzulernen und deine Gnade und Stärke mehr kennenzulernen. Und ich bitte dich darum, dass unsere Gemeinde ein Ort sein kann, wo das passiert, sonntags, aber auch montags und dienstags und mittwochs und die ganze Woche lang. Und Jesus, so bitte ich dich, dass du jetzt zu uns sprichst, dass du durch mich sprichst, dass du im Kindergottesdienst zu unseren Kids sprichst und dass du heute einfach dein Werk tust. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nehemia, mein Name. Ihr kennt mich schon von letzter Woche. Ich habe euch das Kunstwerk gezeigt. Ich habe euch gezeigt, was ich gebaut habe mit allen Menschen in Jerusalem und wie sie mir so kräftig geholfen haben. Die Mauer von Jerusalem. Sie steht in all ihrer Pracht und Herrlichkeit. Sie ist dick und sie ist stark und sie hat Shalom gebracht. Shalom nach Israel. Shalom, Frieden. Friede und Wohlstand. Und den Leuten in Israel ging es gut. Warum? Ja, weil wir diese Mauer gebaut haben, dieses Prachtstück. Und ich habe euch letztes Mal erzählt, wie ich beim König war von Babylonien und ich ihn gefragt habe, ob ich gehen darf und die Mauer bauen darf. Und ich hatte diese Vision und ich bin losgegangen wegen dieser Vision. Aber wisst ihr, was passiert ist? Das habe ich euch letztes Mal noch nicht erzählt. Als ich dann angekommen bin in Jerusalem und ich festgestellt habe, wie schwierig die Lage tatsächlich war, da war nichts aufgebaut, da war kein Stein auf dem anderen. Und wisst ihr was? Die Leute in Jerusalem, sie waren so verunsichert und verängstigt. Ich bin hingekommen und sie wussten nicht, sie haben sich so in ihrem Alltag verbuddelt, sie wussten nicht, was sie als nächstes tun können und wie sie in ihrem Leben Sinn finden können. Wisst ihr, so eine Mauer zu bauen und Frieden zu bringen, ist keine einfache Aufgabe. Ich erinnere mich noch so gern an diesen Tag zurück, als wir dort gesessen sind an diesem runden, großen Tisch. Und ich habe zum ersten Mal diese Idee vorgestellt. Ich habe gesagt, wir müssen die Mauer wieder aufbauen, sodass wir Shalom, Friede erfahren können. Und wisst ihr, zuerst haben die Leute alle mal gelacht und sie konnten es gar nicht glauben, aber dann haben sie doch angenommen und gesagt, ja, wir können das machen. Und dann saßen wir dran in dieser strategischen Sitzung an unserem großen, braunen, runden Tisch. Wir haben gesagt, okay, wie machen wir das jetzt? Wie setzen wir diese Vision in eine Wirklichkeit um? Was ist die Strategie? Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Vor einer Vision kann es sehr, sehr viele verschiedene Strategien geben. Da saßen wir also an unserem runden, großen, braunen Tisch und auf einmal kam Paul von der rechten Seite und hat gesagt, ja, wenn wir eine Mauer bauen, ich habe das schon mal gesehen. In Jericho, als sie Mauer gebaut haben, da haben sie erst eine innere Mauer gebaut, so dass man Sicherheit haben kann, auch während man dann die äußere und dann vielleicht nochmal eine äußere Mauer baut. Das heißt, Paul saß dran und er war überzeugt, wir müssen anfangen, eine innere Mauer, dann eine größere äußere Mauer und dann eine noch größere äußere Mauer. Und wir haben uns am Tisch drüber unterhalten, soll das die Strategie sein, wie wir unser Ziel erreichen? Und wir haben gleich gemerkt, der Lukas, der auf der anderen Seite des Tisches saß, hatte eine ganz andere Idee. Der Lukas sagte, nein, das ist doch Blödsinn, wir fangen sofort bei der Mauer an, bei der äußeren, aber wir machen das einfach so. Die meisten Feinde kommen doch aus dem Osten. Das heißt, wir bauen die Mauer auf im Osten und bauen sie gleich so hoch, wie es nur irgendwie geht und so breit, wie wir nur können. Und nachdem die Mauer im Osten fertig ist, dann können wir irgendwann im Westen und im Süden und im Norden anfangen. Und wir haben uns sehr viele Gedanken darüber gemacht, ob wir die Mauer jetzt bauen sollen, wie es der Paul sagt oder wie es der Lukas sagt. Und dann kam nochmal ein anderer Vorschlag und der Vorschlag war, nein, lasst uns doch alle zusammen anfangen, einen Grundstein zu legen und an verschiedenen Richtungen direkt an der äußeren Mauer anzufangen. Und wir haben lang uns darüber unterhalten und wir haben diskutiert und dann sind wir zu den Leuten in Jericho gereist und wir haben gefragt, ihr habt eine schicke Mauer, wie habt ihr denn eure Mauer gebaut? Und wir sind weitergegangen und sind nach Caesarea und haben gefragt, wie habt ihr das denn gemacht, Caesarea? Und wir haben festgestellt, der beste Weg ist wohl wirklich der letzte Vorschlag. Wir alle fangen zusammen an, an verschiedenen Orten, an verschiedenen Toren wird aufgebaut und wir fangen alle an mit der untersten Ebene der Mauer. Nicht zuerst irgendwas ganz hochbauen und dann das nächste ganz hochbauen, sondern alles auf der unteren Ebene. Und so haben wir es gemacht. Wir haben Menschen rausgerufen und wir haben gesagt, jeder Stamm und jede Person, die hier ist, soll mitkommen und uns helfen. Und wir haben eingeteilt, dass verschiedene Stämme hier anfangen und andere Stämme hier anfangen, aber immer zuerst mit der untersten Schicht, sodass wir sicher gehen können, dass alle Steine verbunden sind. Dass nicht einer nach rechts baut und der andere nach links und nachher trifft sich das gar nicht. Passiert auch des Öfteren. Und so haben wir also angefangen. Und es war absolut wunderschön zu sehen, wie die Mauer langsam Stück für Stück für Stück höher wurde. Und wisst ihr was? Wir hatten eine ganz klare Strategie, die, wie wir das machen wollen, war ganz klar und das war wichtig. Weil so ein Mauerbau kommt nicht ohne Probleme. Bald schon, als wir circa einen halben Meter hoch waren mit dieser Mauer, sind unsere Feinde gekommen. Sie haben uns nicht angegriffen, aber wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben uns ausgelacht. Ich habe es niedergeschrieben in meinem Brief, den ihr vielleicht sogar schon mal gelesen habt. In Nehemia Kapitel 2, Vers 19, habe ich niedergeschrieben, was sie gesagt haben. Und sie haben wortwörtlich zu mir gesagt, ich muss es vorlesen, ich bin vergesslich. Da habt ihr euch aber etwas Großes vorgenommen, ein bisschen so groß für euch, haben sie gesagt. Und immer wieder sind sie gekommen, ein bisschen zu groß für euch, ihr habt euch was zu Großes vorgenommen. Und sie haben gelacht und gelacht und immer wieder gelacht. Und wisst ihr, was ich geantwortet habe? Ich habe es auch aufgeschrieben, Nehemia 2, Vers 20. Ich habe einfach geschrien, in voller Zuversicht und in Mut und ich wusste nicht, ich habe einfach gesagt, der Gott des Himmels wird es gelingen lassen. Der Gott des Himmels wird es gelingen lassen. Und wisst ihr was? Deshalb habe ich das auch nicht in meinem Buch aufgeschrieben. Der Gott des Himmels hat mir persönlich nie gesagt, dass es gelingen wird. Nie kam er und hat gesprochen, hat gesagt, Nehemia, du baust die Mauer und es wird gelingen. Hat er nicht gesagt, deshalb habe ich es auch nicht aufgeschrieben in meinem Buch. Nirgends steht es drin, im ganzen Buch nicht. Aber ich habe doch selbst in mir eine Zuversicht und einen Mut. Und deshalb bin ich losgelaufen und losgegangen, weil ich glaube, Gott wird es gelingen lassen. Auch wenn ich das nicht selbst gehört habe, ich glaube daran trotzdem. Und jetzt seht ihr die Mauer in allem Glanz, wunderschön steht sie da. Da ist sie, die Mauer. Perfekt. Nehemia, zum zweiten Mal hören wir von Nehemia, der diese Mauer gebaut hat. Ein Bild, das ich übrigens selber gemacht habe von der Mauer in Jerusalem, die heute noch steht. Also teilweise die unteren Steine, die großen sind wahrscheinlich noch die Steine, die original von Nehemia, von dem Mauerbau dort in Jerusalem heute stehen. Und wir haben Wir haben gesehen in dem Buch von Nehemia, dass Nehemia eine Vision hatte. Er ist losgegangen, hat gesagt, ja, ich muss und ich darf diese Mauer bauen und ich glaube, dass es Frieden und Shalom bringt. Aber was so interessant ist, und darüber unterhalten wir uns heute ein bisschen, Nehemia hatte nicht nur Vision, sondern er hatte auch eine Strategie. Und die Strategie war ganz einfach, wir teilen uns auf und wir bauen gleichzeitig an verschiedenen Orten immer Lage nach Lage, Schicht nach Schicht. Wir fangen unten und klein an, so wird es beschrieben in Nehemia 3, Vers 38. Eine Vision ermutigt und eine Vision ist deshalb wichtig, aber eine Strategie ermöglicht und ermächtigt. Und deshalb ist eine Strategie genauso wichtig wie eine Vision. Ich habe euch gerade schon darauf hingewiesen, wenn man Bauwerke baut, kann es leicht passieren, wenn man nicht aufpasst, dass man sich verfehlt, wenn man zwei verschiedenen Enden aufbaut. Es wurde vor kurzem eine Brücke gebaut, die Hochrheinbrücke heißt die. Und die hat die Schweiz mit Deutschland verbunden. Und man hat das so gemacht, man hat angefangen, in der Schweiz loszubauen und in Deutschland loszubauen. Da haben wir gesagt, ja, dann treffen sich die Brücken dann nachher. Das ist ja alles gar kein Problem. Also so macht man das heutzutage. Man bohrt ja auch Tunnel und die treffen sich dann irgendwann. Das geht schneller so. Und was passiert ist in der Hochrheinbrücke, die Architekten, die standen vor einem ganz bestimmten Problem. Weil es eine internationale Brücke war, mussten sie ein paar Berechnungen berücksichtigen. Und zwar in Deutschland rechnet man ausgehend vom Level der Nordsee. Okay, also der Nullpunkt hier in Deutschland ist der Punkt der Nordsee. In der Schweiz aber rechnet man vom Level des Mittelmeers. Und das Level des Mittelmeers ist genau 27 Zentimeter tiefer als das der Nordsee. Jetzt sind die Menschen und die Architekten natürlich nicht blöd und die wissen das, ja. Und da haben sie angefangen und sie haben gewusst, okay, wir müssen in Schweiz das ganze 27 cm absenken und dann passt das nachher wieder zusammen. Und da haben sie angefangen, diese Brücke zu bauen und irgendwann, nachdem die Brücke halb fertig war, haben nur noch 25 Meter gefehlt, ist einer mit so einer ganz bestimmten Laserpistole hingestanden und er hat geguckt, dass er das mal ausmisst, ob das auch alles noch passt. Und als er das ausgemessen hat, fast fertig die Brücke, hat er festgestellt, da ist eine Verschiebung von 54 Zentimetern. Ein halber Meter. Die Brücke von der einen Seite wäre ein halber Meter davor reingekommen, höher als die Brücke von der anderen Seite, weil sie 27 Zentimeter abgezogen und nicht draufgelegt haben, aus Versehen. Aber so mussten sie korrigieren, weil was passiert ist, zwei Menschen haben die gleiche Vision gehabt. Sie wollten eine Brücke bauen und einen Weg, aber sie hatten nicht den gleichen Anfangspunkt, die gleiche Strategie, wie es dann wirklich aufeinander trifft. Und ich glaube, das ist für uns so wichtig als Gemeinde, dass wir nicht nur eine Vision haben, sondern dass wir auch eine gemeinsame Strategie haben, einen Weg, wie wir glauben, diese Vision kann Wirklichkeit werden. Ich war in meiner Heimatstadt, gibt es einen Cup, der heißt Katzenbeißer Cup. Und Katzenbeißer ist unser Wein. Gibt es beim Rewe, beim Edeka, könnt ihr euch gerne mal kaufen, ist sehr guter Wein. Und der Katzenbeißer Cup, der hat immer drei Disziplinen, also war ein Triathlon, drei Disziplinen in sich gehabt. Und zwar das erste war Rudern. Wir sind auf den Neckar gegangen, in einem Ruderboot mit zehn Leuten, acht Leuten drin und haben gerudert. Und dann sind wir aus dem Boot aufgesprungen. Die nächste Disziplin war Sprinten. Und dann sind wir angekommen, fast schon vom Ziel. Und dann mussten wir Weinkisten stapeln. Typische Disziplin, die man halt in einer Weinstadt so macht. Das heißt, da war ein Stapel, eine Pyramide aus Weinkisten auf dieser Seite und wir mussten die umstapeln, sodass sie auf der anderen Straßenseite war. Und ich weiß auch genau, als wir gerudert sind, gepaddelt und du steigst aus dem Paddelboot aus und du bist eigentlich schon total am Ende. Und ich bin aus dem Paddelboot ausgestiegen als Erster, weil ich vorne saß und ich bin los. Ich kann nicht viel, aber sprinten mal für drei Minuten, das kann ich. Und ich bin losgesprintet und gesprintet und gesprintet und ich bin als Erster an diesem Stapel angekommen von Weinkisten. Und jetzt war ich aber so müde, als ich dort angekommen bin, ich habe total vergessen, was wir davor ausgemacht haben und geplant hatten, weil das Ganze war strategisch kalkuliert. Wir nehmen die Kisten von der Seite und stellen sie ganz rüber auf die andere Seite, sodass wir nachher nicht Kisten auf die andere Seite tragen müssen. Also wir bauen von rechts nach links, macht eigentlich völlig Sinn, oder? Und da kam ich also und ich rannte und im Stress und in der Aufruhr habe ich die Strategie einfach mal komplett über den Haufen geworfen. Und ich habe angefangen, mir die Kisten zu schnappen und ich habe sie einfach mal rübergeschmissen. Und nochmal Kisten geschnappt und einfach mal rübergeschmissen und auf die falsche Seite geschmissen, nicht dahin, wo sie hin hätten sollen. Bis dann ein paar Sekunden später der Rest von unserer Mannschaft gekommen ist und sie hat gesehen, die Kisten, die stehen komplett am falschen Punkt. Und die mussten dann erstmal rübergehen und meine Miste aufräumen und die Kisten nehmen und sie da hinstellen, wo ich sie eigentlich hinstellen hätte müssen. Das hat uns so, so viel Zeit gekostet als Team. Und das hat uns damals sogar den ersten Platz gekostet, den wir dann bekommen hätten wahrscheinlich. Eine Strategie zu haben und sich auch an die Strategie zu halten, eine Strategie, die uns alle verbindet und die uns zusammenbringt, ist so wichtig als Gemeinde. Nicht nur die Vision, wo wir hinwollen, sondern auch, wie wir dorthin kommen. Und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Strategie ist wichtig, dass wir die gleiche Strategie haben, dass wir hinter einer Strategie sind. Was auch wichtig ist bei einer Strategie, ist, dass die Strategie sehr fokussiert ist. Wir sehen das bei Nehemia. Ich glaube, Nehemias größter Wunsch war nicht, eine Mauer zu bauen, Steine zu stapeln. Ich glaube, Nehemias größter Wunsch war so viel mehr. Es war Shalom zu bringen, es war Friede zu bringen in Israel. Für Jerusalem. Es war Wohlstand zu bringen. Es war, dass er diese Familie Gottes wieder zurückbringen kann zu Gott und in den Tempel, dass sie dort wieder lobpreisen können. Aber doch war seine Strategie dahin messerscharf. Das war genau zentriert und hatte den Fokuspunkt, wir müssen bei diesem einen Ding anfangen und dann werden andere Dinge nachkommen. Und seht ihr, warum ist es denn so, dass ein Messer schneidet? Ein Messer schneidet, weil es so unglaublich fokussiert ist an einem Punkt. Wenn ihr mal ein Messer nehmt zu Hause und es umdreht, das ist immer noch das gleiche Material, aber die andere Seite eines Messers ist nicht so fokussiert und deshalb schneidet sie nicht so gut. Und was wir als Gemeinde getan haben in den letzten Monaten ist, wir haben uns immer wieder hingesetzt und uns überlegt, was kann diese Strategie sein, dieser messerscharfe Fokus, den wir haben können in unserer Gemeinde, um unsere Vision zu erreichen, dass wir Menschen in ganz Herz und Aurach erreichen können, dass wir Frieden bringen können und dass wir durch die Firmen der Stadt auch in die ganze Welt die gute Nachricht bringen können. Das habe ich letztes Mal vorgestellt, ihr könnt es euch online anschauen. Das ist unsere Vision in 20 Jahren, diese drei Bausteine. Und wir haben uns jetzt hingesetzt und wir haben gesagt, lasst uns mal auf eine kleinere Zeit schauen und lasst uns mal 3 Jahre lang anschauen als Gemeinde. Was wollen wir in 3 Jahren erreichen oder was soll die Strategie sein für die nächsten 3 Jahre, dass wir dieses große Ziel in 20 Jahren erreichen können? Und wir haben uns für 3 Fokusse entschieden, okay? Helft mir mal, egal. Wir haben uns für 3 Fokusses entschieden. Fokussierungen, Dankeschön, oder? Ja, okay, nehmen wir mal. Und die mag ich euch kurz vorstellen und ich mag euch erklären, warum wir uns dafür entschieden haben. Und diese 3 Fokusse, die bedeuten nicht, dass wir nichts anderes in der Gemeinde machen. Es gibt noch viel, das weitergehen wird. Aber das sind so, was im Veränderungsfokus steht für uns. Ich muss jetzt als Singular einfach benutzen, dann geht's. Genau, und diese 3 möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Ich habe euch einen Satz mitgebracht. Wir haben die Apostelgeschichte gelesen. Ist es jetzt wieder unverbunden? Wir haben die Apostelgeschichte zusammen gelesen und wir haben eine Predigtreihe dadurch gemacht. In der Apostelgeschichte 2 haben wir uns angeschaut, was es dort heißt in Vers 46, weil in Vers 46 wird beschrieben, wie die erste Kirche gelebt hat und wie die erste Kirche ausgesehen hat. Okay? Und da wird vor diesem Text wird einiges beschrieben und dass sie Abendmahl gefeiert haben, etc., etc., dass sie unter der Lehre der Aposteln waren. Aber hier werden zwei ganz interessante Sachen beschrieben. Wenn wir uns das mal anschauen, dann steht da, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Sie kamen Tag für Tag im Tempel zusammen. Der Tempel war damals sowas wie heute der Gottesdienstsaal, würde ich mal sagen. Sie sind ja nicht mehr zum Tempel gegangen, um dort zu opfern. Das mussten sie nicht mehr und das wussten sie. Sondern sie sind zum Tempel gegangen, glaube ich, weil das einfach der größte Platz in Jerusalem war. Das war ein Platz, wo ich Freunde habe mitbringen können. Das war ein Platz, wo ich einfach groß feiern habe können. Und da sind sie also immer hingegangen, tagtäglich zum Tempel oder dann auch in Israel zu den Synagogen und sie haben dort Bibel gepredigt im Prinzip. Sie haben zusammen gebetet, sie haben vielleicht dort auch zusammen Abendmahl gefeiert. Weil es damals schon Fokus war, als große Gruppe zusammenzukommen, haben wir uns es auch als einen Fokus gemacht, unsere Gottesdienste weiterzuentwickeln und uns ganz intensiv mit unseren Gottesdiensten zu beschäftigen. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wie wir es getan haben, dann haben wir immer wieder festgestellt, Menschen in der Apostelgeschichte sind tagtäglich zum Glauben gekommen. Wenn wir mal anschauen, genau wo Menschen zum Glauben gekommen sind, dann waren das normal immer in diesen großen Veranstaltungen, die es gab. Dann war das, wenn Petrus dort gestanden ist und zu einer großen Menschenmenge gepredigt hat und dann hieß es, und tagtäglich sind Leute dazugekommen. Oder als Paulus dann gekommen ist und in Synagogen und in Auditorien und wie auch immer gepredigt hat, dort sind so oft Menschen zum Glauben gekommen. Und ich glaube, und ich weiß, es ist ein bisschen kontrovers, aber ich glaube, das passiert heute auch noch. Ich glaube, unsere Gottesdienste können eine der Hauptpunkte sein, wie Menschen zum Glauben kommen können. Wie Menschen Freude in Jesus entdecken können. Das ist bestimmt nicht das Einzige, aber das ist ein effektiver Weg, glaube ich. Immer mal wieder gehen wir zu der Ecclesia nach Nürnberg oder ich habe mit den Pastoren ein bisschen Kontakt und wir hören uns einfach an, was macht ihr so und was sind eure Strategien. Und ich habe da gern Kontakt mit, weil die Ecclesia hunderte von Menschen erreicht. Das sind mittlerweile in Nürnberg, in Erlangen 1000 Menschen im Gottesdienst sonntags. Und Menschen werden immer wieder getauft und Menschen finden zu Jesus. Und ich finde, das ist was, wo wir einfach davon lernen können. Was macht ihr und wie funktioniert es bei euch? Und die Ecclesia würde dir immer wieder erzählen, im Gottesdienst ist, wo Menschen zu Jesus finden. Es ist nicht der einzige Ort, auf keinen Fall, aber das passiert dort immer wieder. Und ich fand es so interessant, als ich mich mit Konsti, dem Pastor, dort unterhalten habe und er sagt, er macht jedes Mal im Gottesdienst einen Aufruf und sagt, wenn heute jemand von euch Jesus in sein Leben aufnehmen will, dann gebe ich euch jetzt Zeit dafür. Und er macht diesen Aufruf ganz bewusst. Und er sagt, als wir vor 10 oder 15 Jahren noch eine Gemeinde von 40 Leuten waren, war das immer sehr unangenehm. Weil da stehst du da vorne und du sagst, wenn jemand von euch Jesus heute aufnehmen, unangenehm, weil du weißt genau, das ist die Tante Erna da und die kennen alle schon Jesus und jeder, der hier drin sitzt, kennt Jesus. Aber trotzdem hat er es weitergemacht aus diesem Grund, weil er gesagt hat, dadurch habe ich meinen Leuten, meiner Gemeinde gezeigt, dass der Gottesdienst ein Ort ist, wo sie Menschen mitbringen können, wo Menschen Jesus kennenlernen können. Und der Konsti, der sagt, der hat keinen Gottesdienst gemacht seitdem, wo er nicht einen Aufruf gemacht hat und Menschen die Möglichkeit gegeben hat, ihr Leben Jesus zu geben. Und wisst ihr, was heute passiert? Heute sitzt in Gefühl fast jedem Gottesdienst da eine Person drin, die ihre Hand hebt. Oder zwei oder drei oder fünf oder zehn. Immer wieder passiert das und immer wieder passiert das. Und die Gottesdienste sind Orte, wo Menschen zum ersten Mal eine bewusste Entscheidung treffen können. Ja, ich will diesem guten Jesus nachfolgen. Ich glaube nicht, dass es der einzige Ort ist, in der in unserer Gemeinde Menschen Jesus kennenlernen können. Aber ich glaube, dass es einer der Orte sein kann, wo das passieren kann. Und auch deshalb ist der Gottesdienst einer unserer Fokalpunkte. Funktioniert, okay. Wir haben uns zusammengesetzt als Leitungskreis im Herbst 2017. boah, schon 1,5 Jahre her. Das war sehr kurz, nachdem ich gekommen bin, und wir hatten Leitungskreiswochenende und wir haben gesagt, lasst uns einfach mal träumen. Lasst uns mal träumen und darüber reden, was wir als Gemeinde vielleicht erreichen könnten, wenn Gott hier wirklich anfängt, nicht anfängt, aber wenn Gott hier wirklich weiter Wunder macht und wenn er Menschen durch uns zu sich zieht. Und da saßen wir also und wir haben uns überlegt und wir haben gesagt, lasst uns mal Zahlen denken. Und ich weiß, auch das ist sehr, sehr, sehr kontrovers. Und man liest es immer wieder, denkt nicht Zahlen, denkt Menschen. Aber ich glaube doch, es ist okay, Zahlen zu denken, weil hinter jeder Nummer steht ein Name. Wenn wir hier anstatt 75, 76 sind, dann ist es eine Person mehr, die das Wort Gottes hört, die ermutigt werden kann, die getröstet werden kann, die vielleicht ihr Leben Jesus zu Füßen legen kann. Und so haben wir uns also beschäftigt damit und wir haben gesagt, was könnte passieren bis in 3 Jahren? Was könnten wir uns erträumen und vorstellen? Und wir haben gesagt, wisst ihr was? Wir haben stundenlang uns darüber unterhalten und wir haben einfach mal eine Zahl rausgehauen. Also wir haben alle Zahlen rausgehauen und dann wieder diskutiert und wir haben gesagt, wisst ihr was, wir glauben, es kann möglich sein, dass in bis 3 Jahren, dass hier im Gottesdienst 160 Menschen im Durchschnitt sind. Und es ist eine extrem hohe Zahl. Und in einigen von uns hat es sehr viel Bauchweh ausgelöst und 160 Personen, das ist ein Wachstum von über 100%, doppelt so viel zu sein. Und wir haben aber gesagt, wir nehmen die Nummer und wir gehen mit der und wir schauen einfach mal, was Gott in uns bewerkstelligt. Und hier ist, warum ich bei allem Negativen, das man über Nummern sagen kann und bei aller Kritik, die man gegen Zahlen bringen kann, ich glaube, diese Zahl hat uns schon sehr, sehr viel in unserer Gemeinde weitergeholfen. Ich mag nur mal ein Beispiel sagen. Wir waren, als wir diese Zahl in den Raum gestellt haben, noch im alten Gemeindezentrum. Im Gemeindezentrum haben wir so circa 100 Sitzplätze. Und als wir gesagt haben, wir glauben, dass Gott hier was ganz Besonderes machen kann und dass sie hier 160 Menschen im Schnitt herbringen können, da war für uns gleich klar, in diesem Raum, in unserem alten Gemeindezentrum, wird das einfach nicht passieren können. Wenn wir wollen, dass mehr Menschen kommen und mehr Menschen hier zu Jesus finden, dann müssen wir dafür Plätze schaffen und Räume schaffen. Und es ist nicht zuletzt aus dieser Nummer, aus dieser Zahl, dass es entstanden ist, dass wir hier hergekommen sind ins Vereinshaus. Weil wir einfach gesagt haben, es hat mehr Plätze und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen kommen, höher. Was diese Zahl mit mir persönlich immer wieder macht, ich hoffe, dass sie nicht einen schlechten Druck auf uns ausübt. Das ist meine Hoffnung, weil das kann natürlich passieren mit so einer Zahl. Aber auf mich hat diese Zahl bis jetzt einen guten Druck ausgelöst. Seht ihr, in der Vorweihnachtszeit war ich viel am Überlegen, was machen wir an Weihnachten und über was predige ich. Und ich sag mal so, die einfache Version für mich an Weihnachten ist, dass wir einen ganz normalen, gemütlichen Weihnachtsgottesdienst machen und dass ich selber irgendwie ein bisschen, wie es wahrscheinlich 90% der Kirchen machen, über Politik predige oder über Liebe deinen Nächsten oder wir müssen Flüchtlinge auf oder wie auch verschiedene soziale Themen. Das ist ja normal, also das habe ich zumindest immer an Weihnachten in meiner alten Gemeinde bekommen. Und ich wusste aber, wenn wir hier wirklich was erleben wollen und wenn wir sehen wollen, dass Menschen in großen Mengen zu Jesus kommen, dann kann ich nicht mir es selbst so gemütlich machen. Eine Predigt zu predigen, wir müssen Nächsten lieben, ist absolut easy. Gar kein Problem. Aber an Weihnachten habe ich mich entschieden, meine Fußballmannschaft einzuladen, die da auch gekommen ist, um mein Herz auf den Tisch zu legen und einfach mal selber von mir zu erzählen und mich sehr, sehr verwundbar zu machen. Die Wahrscheinlichkeit, wir hatten noch nicht Training, dass ich in mein nächstes Training bald mal zurückkomme und das über mich lustig gemacht wird, ist sehr, sehr, sehr hoch. Aber wisst ihr was, das ist okay, weil ich habe ein Ziel, von dem ich träume, dass wir das erreichen können. Um dieses Ziel zu erreichen, da können wir nicht gemütlich es in uns machen und einfach im Gemütlichen bleiben und ich als Pastor schon gar nicht. Ich hoffe, dass, wenn wir über solche Zahlen reden, dass das in uns so ein bisschen was Ungemütliches bewirkt. Und dass wir einfach sehen, hey, vielleicht kann ich nicht nur in den Gottesdienst kommen und ich komme, sodass mir gedient wird, sodass der Lobpreis mich anspricht und die Predigt mich an, sondern vielleicht wird der Gottesdienst für dich auch was anderes. Vielleicht wird es ein, hey, ich fühle mich heute nicht nach Gottesdienst, ich fühle mich heute nicht nach Lobpreis, aber weißt du was, ich gehe heute, um ein Segen zu sein für eine Person, die heute vielleicht neu ist oder die Ermutigung braucht oder wie auch immer. Ich hoffe, dass das in uns was auslöst, wo wir sagen, jawohl, da stehe ich dahinter und da will ich dabei sein und ich will das sehen. Ich will sehen, dass Gott bei uns viele Menschen zu sich bringt und ich bin willig, deshalb den ungemütlichen Weg auch zu gehen. Wir haben gesagt, wir glauben und wir träumen davon, dass 160 Personen hier sein werden. Das ist, was wir an Weihnachten und am Tag davor ungefähr im Schnitt hatten. Fast, wir hatten 155 Personen im Schnitt, was sehr, sehr erfreulich ist. Stellt euch mal vor, Weihnachten wäre hier jeden Sonntag. Boah, wie cool wäre das. 160 Personen, die immer wieder jeden Sonntag das Wort Gottes hören und auf einen guten Weg ermutigt und herausgefordert werden. Wir haben auch gesagt, wir glauben, dass es passieren kann, dass zu diesen 160 Personen, dass davon 25 im Schnitt Kinder werden. Und das haben wir ganz bewusst so gesagt. 25 Kinder ist wahrscheinlich eine Steigerung fürs ins Dreifache von dem, was wir jetzt haben. Das heißt, dass unser Fokus auch mehr auf den Kindern liegt, als es hier im Gottesdienst liegt. Ich glaube, das gehört alles zusammen und Eltern kommen mit Kindern, wenn der Gottesdienst auch ansprechend ist, etc. Aber die Kinder sollen auch ein Fokus sein und darauf werden wir uns die nächsten Monate auch fokussieren, uns darüber unterhalten, wie schaffen wir es, dass noch mehr Kinder, Eltern mit Kindern zu uns in den Gottesdienst kommen und dass sie sich wohlfühlen können. Wir haben gesagt, wir wollen in unserer Gemeinde bis in 3 Jahre mindestens 10 Taufen sehen. Weil wir nicht nur Menschen wollen, die aus anderen Gemeinden kommen oder Gemeindelose, aber darüber freuen wir uns natürlich unheimlich. Wenn jemand, der keine Gemeinde hatte, aber Christus eine Gemeinde findet, das ist absolut wertvoll. Aber wir hoffen auch, dass wirklich Jesus Leben verändert und wir 10 Taufen feiern dürfen bis 2021. So eine Zahl macht uns sehr verwundbar. Die macht vor allem mich als Pastor und uns als Leitungskreis sehr verwundbar. Was, wenn es nicht passiert? Was, wenn dann steht der Tim als Clown da so ein bisschen, ja? Aber ich bin willig, dieses Risiko einzugehen und zu sagen, ich glaube, mit Gottes Hilfe, wenn Gott einschreitet und Dinge tut hier, dann kann sowas passieren. Und ich glaube, wir dürfen uns als Gemeinde darauf ausrichten. Und wie es bei Nehemia auch schon war, werden immer wieder Entmutigungen kommen. Ich weiß noch genau, als wir von diesem Leitungskreis Wochenende heimgegangen sind, sind wir direkt in den Gottesdienst gefahren Sonntagmorgens. Und es hat geschneit da an diesem Sonntagmorgen. Und ich weiß noch genau, als wir reingesessen sind und gerade hatten wir zum ersten Mal über die Zahl 160 geredet. Vielen von uns war da noch Bauchweh und dann sind wir in den Gottesdienst gesessen und es war, glaube ich, der Gottesdienst mit den wenigsten Gottesdienstbesuchern, seit ich hier bin. Wir hatten, glaube ich, 40 Personen oder so, vielleicht waren es 45. Und das hat natürlich auch erstmal unglaublich entmutigend, ja, oh Mann, und jetzt kommen wir und wollen bald mal so eine Zahl vorstellen und 40, 45 Entmutigungen werden kommen, aber ich glaube, wir dürfen uns immer wieder die große Vision vor Augen halten. Und ich glaube, es hat sich schon sehr, sehr viel bewegt als Gemeinde. Wir haben uns entschlossen umzuziehen, sind letzten April umgezogen und 13 von 40 Sonntagen, die wir hier hatten, hatten mehr Leute, als ins Gemeindezentrum, ins Alte reingepasst hätten. Und so ist es also, dass wir uns Ziele setzen und Schritte gehen und Gott sein Werk tut. Und nur so können wir das beschreiben. Gott tut sein Werk und er bringt Menschen hierher und er lässt Menschen ermutigt werden. Und uns ist es wichtig, nicht wegen den Zahlen, nochmal, nicht wegen den Zahlen, sondern wegen den Namen, die hinter der Nummer stehen, hinter den Schicksalen stehen. Okay, das ist also hier unser erstes. Wir haben gesagt, wir wollen uns auf die Gottesdienste fokussieren. Wir wollen Dinge unternehmen, dass zum Gottesdienst mehr Leute reinpassen und mehr Leute kommen wollen. Und dann geht es weiter in Vers 46b, sagt dieser Vers: Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und in dieser ersten Kirche ist mehr passiert als nur die Gottesdienste und die großen Veranstaltungen. In dieser ersten Kirche sind Leute auch zusammengekommen und sie haben sich getroffen. Wo? In ihren Häusern. Sie haben sich in ihren Häusern getroffen, immer und immer wieder, weil sie haben auch festgestellt, wenn wir eine wachsende Kirche sind, die Kirche in Jerusalem, dann wird es nicht mehr möglich sein, dass wir alle Namen kennen oder alle Personen oder alle Schicksale. Und es wird so wichtig sein, dass Menschen eine kleine Gruppe von Leuten haben, die für sie da sind und die für sie beten und mit ihnen stehen. Und das ist unser zweiter Fokus für uns in den nächsten 3 Jahren. Wir wollen Kleingruppen starten und unsere Kleingruppen erneuern und neuen Geist reinbringen, sodass fast jeder, wir haben gesagt, 2/3 unserer Gottesdienstbesucher in einer Kleingruppe sind. Das ist unser Ziel und ich glaube, das ist extrem wichtig für unser geistliches Wachstum, geborgen zu sein und Heimat zu haben. Ich glaube, was unsere Gemeinde gerade passiert ein bisschen, ist, dass sich mehr und mehr Leute schwer tun, es als Heimat zu sehen, weil man nicht mehr jeden kennt. Die Heimat verschiebt sich ein bisschen und es ist was ganz Normales und die Heimat verschiebt sich nämlich in die kleinen Gruppen. Und es wird immer mehr so passieren. Ich war gestern auf einer Webseite von einer Bekannten aus Bentry, der Kirche, in der ich war, bevor ich hierher gekommen bin. Und diese Bekannte heißt Maureen und sie ist eine der Ältesten in Bentry. Und sie wurde vor circa 6 Monaten von Krebs heimgesucht. Es war kein schlimmer Krebs, es war das erste Stadium und ihr geht es jetzt wieder gut und es wurde entfernt und es sieht positiv für sie aus. Aber sie hat sich, als sie diagnostiziert wurde, eine Webseite, das kann man ja heutzutage, solche Webseiten, wo man dann Updates reinstellt oder wo Dinge organisiert werden können oder wo, weil es in der Amerika natürlich mit den Versicherungen nicht so ganz einfach ist, wo Menschen auch spenden können, falls jemand krank ist. Und Maureen hatte so eine Webseite, auf der sie 2 Sachen gemacht hat. Sie hat immer wieder Updates gepostet, wie es ihr geht und sie hatte dort einen Kalender drin. Und in diesem Kalender durfte man sich eintragen, für diese Maureen und ihren Mann zu kochen. Weil sie so beschäftigt waren und immer wieder ins Krankenhaus musste. Und die Maureen sagt, sie kann nicht und sie hat die Kraft dazu nicht. Und ihr Mann sagt, er kann nichts außer Hotdogs. Das heißt, sie brauchen ein bisschen Hilfe. Und so haben sie also diesen Mealplan gestartet, wo sich Menschen einfach eintragen können. Und seht ihr, in so großen Gemeinden wie in der ich in Dallas war, da hat es ja 4000 Gottesdienstbesucher jeden Sonntag. Das sagt man immer und das ist die größte Kritik, das ist ja total unpersönlich. Geht man da nicht komplett verloren? Das ist immer die Kritik, die ich so oft höre, wenn ich sage, ich war in so einer großen Gemeinde. Was bei der Maureen passiert ist, und ich habe diesen Artikel erst gestern gelesen, den sie auch geschrieben hat, und ich finde es so cool. Die Maureen hat geschrieben, bitte, bitte, bitte bringt uns nur Essen vorbei, wenn auch auf der Liste noch nichts drinsteht oder wenn ihr eingetragen seid. Weil was passiert ist, dass an den Tagen so oft 3 Leute gekommen sind, die Mittagessen gebracht haben und dann auch noch 3 Leute, die Nachtisch gebracht haben und 3 Leute, die noch eine Vorspeise gebracht haben. Und sie haben gesagt, sie müssen die ganze Zeit so viel Essen wegschmeißen. Seht ihr, das passiert nicht, weil sie einmal im Monat oder einmal in der Woche in den Gottesdienst geht, wo 4000 andere Leute sind. Das sind alles Leute, die in ihrer Kleingruppe und in ihrem kleinen Kreis waren. Das sind zum einen die anderen Ältesten, die zusammen mit ihr dienen und die oder deren Frauen oder Männer dann kochen und Dinge bringen. Oder das sind die aus dem Kindergottesdienst, die auch immer mit denen sie viel mitarbeitet, die auch immer wieder bringen. Und so hat diese Maureen in dieser großen Kirche, geht sie nicht unter, sondern sie hat ihre kleine Gruppen, die sich so, so toll um sie kümmern. Und ich glaube, dass das für uns immer mehr auch unsere Kleingruppen sein dürfen. Und das passiert schon in so toller Art und Weise. Wir hatten in diesem letzten Jahr immer wieder Menschen aus unserer Gemeinde, die krank geworden sind. Und es war absolut berührend für mich zu sehen, wie andere Menschen, vor allem die Menschen aus deren Kleingruppen, gekommen sind und einen Kreis um diese kranke Personen gemacht haben und ihnen einfach geholfen haben. Der Gerhard hat es mal beschrieben als bilderbuchmäßig, wenn ich sein Wort benutzen darf. So sind unsere Kleingruppen heute schon da, jetzt schon da für andere Personen, dass sie ermutigt werden können und dass für sie einfach gesorgt wird. Aber wir haben, wenn wir Statistiken anschauen, sehr wenige Personen gerade in Kleingruppen. Wir haben 4 oder 5 Kleingruppen als Gemeinde. Weniger als 50% wahrscheinlich von den Leuten, die den Gottesdienst besuchen, die so ein Netz haben. Und mir tut es im Herzen weh, weil ich weiß, dass so viele Menschen so toll versorgt wurden von unserer Gemeinde in diesem letzten Jahr. Aber ich weiß auch, dass es Menschen gab, ich weiß es nicht, aber ich bin mir sicher, die wir einfach nicht gesehen haben, die ich nicht gesehen habe, die durch unser Netz durchgefallen sind. Und ich glaube, ein großer Grund ist, weil diese Menschen keine persönlichen Beziehungen haben und Kleingruppen haben. Und deshalb wünsche ich es mir, dass wir unsere Kleingruppen, wie die es auch schon hatten, immer weiter entwickeln können, dass wir neue Kleingruppen starten können, dass es für jeden hier in der Gemeinde was gibt. Ich wünsche mir, dass jeder hier eine Kleingruppe hat. Realistisch ist zu sagen, bis in 3 Jahre wünsche ich mir, dass 2/3 von den Menschen, die zu uns in den Gottesdienst kommen, eine Kleingruppe haben, eine Familie von Menschen, die für sie sorgt. Sind meine Lieblingsjungs hier. Wir haben hier unten den Caleb, der Lobpreis machen wird. Hier oben im Blauen ist der Matt, der für uns predigen wird. Das ist meine Kleingruppe. Das sind meine Jungs. Das Bild wurde gemacht um 5.30 Uhr Mittwochmorgens, wann wir uns immer getroffen haben, in einem Coffeeshop. 5.30 Uhr saßen wir zusammen vor 1,5, 2 Stunden, bevor wir zur Arbeit gegangen sind. Und wir haben einfach geredet. Einfach Leben geteilt, einfach Probleme geteilt und füreinander gebetet. Die Gruppe sind jetzt noch die Freunde in meinem Leben, die mir am wichtigsten sind. Ich war nur 9 Monate mit ihnen zusammen. Aber es vergeht selten einen Tag, wo ich nicht über die nachdenke. Und das wünsche ich mir so, dass du auch so eine Gruppe hast. Eine Gruppe von Jungs oder Mädels oder Paaren oder Singles oder Fußballverliebten oder was das auch immer für dich sein magst. Dass du auch eine Kleingruppe hast, wo du zu Hause sein kannst, zu Hause finden kannst. Wir haben noch einen dieser Fokuspunkte. Epheser 4, Vers 11 und bis 13. Lass mich mal kurz lesen, was hier steht. Es ist nun aber auch der Gemeinde Gaben geschenkt hat, also da redet es über Jesus. Er hat die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, okay, jetzt haben wir, sie haben die Aufgabe, also diese Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer haben eine Aufgabe. Was ist die Aufgabe? Und es ist auch die Aufgabe, die ich als Pastor habe, die wir als Leitungskreis haben, die unsere Leiter in der Gemeinde haben. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib Christus, aufgebaut wird. Ich liebe diesen Text. Wir haben die Aufgabe, ich als Pastor habe die Aufgabe, nicht alles selber zu machen. Nicht wie der, so, ich glaube, so viele Gemeinden haben einen Pastorenkult, wo es heißt, das sollte aber der Pastor machen und dies sollte aber der Pastor machen. Aber ich glaube, die wirkliche Aufgabe ist, dass wir Leute haben, die andere für ihren Dienst ausrüsten. Und deshalb haben wir gesagt, unser 3. Punkt, auf den wir uns fokussieren wollen, ist, Leiter auszubilden in unserer Gemeinde. Immer mehr Leiter zu nehmen und ihnen zu helfen, ihren nächsten Schritt zu gehen auf ihrer Leiterkarriere, nenne ich es jetzt einfach mal, auf ihrer Leiter. Funktioniert das? Leiter? Ja, Leiter, Sprosse, wie auch immer. Und es ist unser 3. Punkt. Also Leiterschaft ist der 3. Punkt. Und ich finde es so interessant, selbst von Jesus heißt es in Lukas 2, 52, Jesus nahm weiter an Jahren wie an Verständnis zu. Seht ihr, ich glaube, keiner von uns, kein Leiter ist kurz davor angekommen zu sein, sondern wir dürfen alle weitermachen und alle weiter lernen und uns weiterentwickeln. Und Craig Rochelle, ein Leitungscoach, den ich sehr respektiere aus den USA, sagt immer wieder, wenn der Leiter besser wird, werden alle besser. Wenn der Leiter besser wird, werden alle besser. Und das zählt nicht für mich oder hauptsächlich für mich als Pastor, sondern das zählt für jedes Gebiet der Kirche. Wenn die Leiter besser werden, dann werden alle besser. Dann können alle sich von ihrer besten Seite zeigen. Und wir haben was vor in diesen nächsten Monaten und darauf freue ich mich schon sehr. Und zwar werden wir einen Leitungskurs anbieten und das ist jetzt gerade alles, wird jetzt gerade geboren. Wir haben vor einigen Monaten schon zwei Personen kennengelernt, die Barbara und der Armin Grimm. Und die sind zwei Personen, die selbst schon seit vielen Jahren in ihrem Beruf, aber auch in ihrer Freizeit damit beschäftigt sind, Leiter zu coachen und zu trainieren und sie zu counseln, zu beraten und einfach für sie da zu sein und ihnen zu helfen, sie weiterzuentwickeln. Und die zwei, diese Barbara und dieser Armin, werden zu uns kommen und bei uns einen Leitungskurs anbieten. Wir nennen das Ganze FIT. FIT heißt Führen im Team. Und wir werden da eine Gruppe haben. Wir werden das hoffentlich alles jedes halbe Jahr anbieten. Und jetzt im März wird das zum ersten Mal starten. Und wir wollen da eine Gruppe haben von 5 bis 12 Leitern oder von 5 bis 12 Personen aus ihrer Gemeinde, die sagen, ich würde mich gern weiterentwickeln als Leiter. Ich würde gern den nächsten Schritt gehen. Und wir werden 5 bis 12 Personen haben, die da einen intensiven Leitungskurs mit Barbara und Armin Grimm durchgehen werden. Und ich freue mich schon darauf, weil ich glaube, das kann uns für uns als Gemeinde der nächste Schritt sein und es kann uns ganz arg gut tun. Und ich mag das heute einfach mal mitgeben. Wir werden das noch genauer vorstellen. Das wird im März anfangen. Aber fang mal an, da einfach drüber zu beten. Jesus, ist das vielleicht was, wo du gern hättest, dass ich mich dafür bewerbe, dass ich eine der 5 bis 12 Personen sein kann, die da trainiert wird und die da ausgebildet wird und der da weitergeholfen wird. Okay, Fokus bis 2021. Also das Ganze hat angefangen letzten April, vor 3 Jahren, als wir hierher gezogen sind und ist jetzt praktisch schon fast in Jahr 2. Und das sind unsere 3 Projekte, die wir weiterentwickeln wollen, an denen wir weiterarbeiten wollen. Und das ist der Gottesdienst, das sind die Kleingruppen und das ist die Leiterschaft. Ich glaube, wir dürfen alle dazu unseren Teil beitragen. Wenn wir Nehemia weiterlesen, dann sehen wir, da gibt es einige Personen und das finde ich ganz spannend, die tagsüber an der Mauer geholfen haben und Steine gelegt haben und nachts Wache gehalten haben. Da gab es also Personen, die ihr ganzes Leben reingelegt haben und mitgebaut haben, aufgepasst haben. Und wir brauchen das natürlich als Gemeinde. Wir brauchen Menschen, die sagen, ich opfer meinen Sonntagmorgen, ich opfer Freizeit, dass ich mithelfen kann, dass ich mich einbringen kann. Es gibt aber auch, wie bei jedem Mauerbau, Menschen, die sowas gerade einfach nicht leisten können. Und das ist völlig okay. Wenn du gerade durch schwierige Zeiten gehst und du sagst, ich kann es gerade nicht leisten, mehr Zeit zu investieren oder wie auch immer, dann will ich dir überhaupt 0,0 Druck machen und sagen, du musst aber. Aber ich glaube, eins können wir alle machen und das ist beten. Eins kann jeder von uns machen und das ist zu Hause auf die Knie zu gehen und sagen, Jesus, bring Leute hier, lass Menschen zum Glauben kommen. Was wir letzte Woche gemacht haben, und das würde ich diese Woche nochmal gern machen, wir haben gesagt, wir wollen uns in diesem Jahr eine Person nehmen. Jeder hier im Raum, jeder der Gemeinde, eine Person, für die wir ganz spezifisch anfangen wollen zu beten. Eine Person, für die wir die Hoffnung haben, die hier in Herzogenaurach wohnt oder im Umkreis, dass wir sie vielleicht auch in den Gottesdienst mitbringen können, dass sie zum Glauben finden kann oder dass ihr Glaube wieder neu erweckt werden kann oder was es auch immer sein mag. Und der Armin darf sich mal schon ans Klavier sitzen und er wird ein bisschen anfangen, Hintergrundmusik zu spielen. Und wir werden noch mal Zeit haben. Wir haben hier Tische aufgebaut an der Seite, jeweils 2. Auf den Tischen liegen Blätter und auf den Tischen liegen Stifte. Und ihr, wenn ihr letzte Woche nicht da wart, dürft ihr aufstehen und dürft ihr an diesen Tisch gehen und einen Namen aufschreiben. Schreibt den Namen einfach groß drauf. Ihr dürft auch Abkürzungen machen oder einen Kosenamen, dass es nicht erkannt wird. Bitte nicht Name mit Adresse und so, sonst haben wir Datenschutzprobleme. Aber ihr dürft einen Namen draufschreiben und ihr dürft ihr in diese Kiste, die wir hier vorne stehen haben, reinlegen. Und die Kiste wird dieses Jahr, jeden Tag, jeden Gottesdienst wird sie bei uns auf der Bühne stehen. Und wir werden uns immer wieder Zeit nehmen zu beten. Zu beten für diese eine Person, die dir wichtig ist, wo du dir wünschst, dass Jesus ein Wunder tut und dass er sie berührt und dass er da einfach was bewirkt. Wenn du also noch nicht einen Namen in dieser Box hast, mag ich dich ermutigen. Ich fände es so schön, wenn jeder von uns einen Namen da drin hat. Und wenn du letzte Woche schon einen Namen reingeschmissen hast, dann ist jetzt die erste Zeit für dich, ganz speziell für diesen Namen zu beten. Lass mich beten. Jesus, ich bitte dich, dass du denen, die noch keinen Namen in unserer Gebetsbox haben, dass du ihnen jetzt einen Namen aufs Herz legst. Zeig ihnen ganz klar, dass das Gesicht dieser Person oder die Not oder was es auch immer ist, Jesus. Jesus, und für alle Namen, die jetzt schon drin sind, bitte ich dich, dass du Wunder bewirkst. Dass du nie Dagewesenes tust. Dass du Menschen zu uns ziehst in die Gemeinde oder in andere Gemeinden hier in der Umgebung, sodass deine Gnade ganz neu unter dem Volk ist. So gib uns jetzt alle einen Namen, eine Person. Jesu Namen.